Wir gehen da gemeinsam durch das Johannesevangelium und im Johannesevangelium ist Jesus, hat sich mit seinem öffentlichen Dienst in Kana, der Provinz Galiläa, begonnen. Wir kennen das erste Zeichen mit der Verwandlung von Wasser in Wein, ein Bild für die Freude, um zu zeigen, auf diese praktische Weise, er ist die eigentliche Quelle der Freude, er ist der einzige Weg, die Beziehung zu ihm, durch ihn zu Gott, die uns Freude geben kann. Dann ist Jesus von Galiläa nach Jerusalem gezogen, zum Passafest. Das erste Mal, dass er in seinem öffentlichen Dienst am Passafest teilnimmt. Und dort sagte den Juden im Tempelbezirk, dass sie das Haus Gottes nicht zu einem Kaufhaus machen sollen. Da spricht er sich gegen diese Praxis aus, die kurz vorher angefangen hatten, Opfertiere im Tempelbezirk zu verkaufen. Dann geht er von Jerusalem nach dem Passafest zurück nach Galiläa. Normalerweise waren die Juden so gegen die Samariter, dass sie lieber über den Jordan gegangen sind, auf der anderen Seite längs gelaufen und dann wieder nach Galiläa zurück, also auf der Ostseite. Aber Jesus macht es anders. Er geht durch Samaria, er geht konkret nach Sychar, um dort am Boden zunächst eine Frau zu treffen und später auch viele andere aus Samaria, um auch den Samaritanern das Evangelium zu sagen, sie nicht auszuschließen. Dann geht es von da weiter, wieder nach Kana, Galiläa, und dort sucht ihn ein hoher Beamter auf, dessen Sohn in Kapernaum im Sterben liegt, und Jesus heilt ihn allein durch sein Wort. Er sagt, dein Sohn ist gesund, und das ist dann in dem Moment auch der Fall. Das erkennt dieser Steuerbeamte oder Beamte später. Dann geht Jesus wieder nach einer Zeit, die nicht berichtet ist, im Herbst zum Laubhüttenfest wieder in Jerusalem von Galiläa. Und dort haben wir beim letzten Mal gesehen, kommt er zum Teich Bethesda, das heißt Haus der Gnade. Und dort begegnet er einem Mann, der 38 Jahre krank ist. 38 Jahre, eine sehr lange Zeit. Aber woran erinnert uns die Zahl 38? Warum sind es nicht 37 oder 39 Jahre? 38 Jahre ist genau die Zahl der Jahre, die Israel in die Wüste wanderte, die Wanderung des Volkes. Warum? Als Folge des Unglaubens. Weil sie Gottes Verheißung nicht vertraut haben. Sie haben nicht geglaubt, wie Gott gesagt hat, dass er ihnen das Land keiner angibt. Und deswegen mussten sie 38 Jahre in der Wüste wandern. 38, also die Zahl des Unglaubens. Das war jedem Juden klar, der diese Zahl gehört hat. Jesus begegnet nun diesem Mann, der 38 Jahre krank ist. Und dann stellt er ihm die für uns etwas seltsame Frage: Willst du gesund werden? Der allwissende Gott, wenn der uns Fragen stellt, tut das nicht, weil er Informationen braucht, die er von uns bekommen muss, sondern er stellt uns Fragen, damit wir selber nachdenken. Und dieser Mann musste darüber nachdenken, kann dieser Mensch, Jesus von Nazareth, der darum geht, mich überhaupt gesund machen. Das kann er nur, wenn er der angekündigte Messias ist, wenn er Gott selber ist, denn von Krankheit heilen in dem Maße kann nur Gott. Also schwang die Frage den da, glaubst du, dass der Mensch Jesus von Nazareth der Messias ist? Diese Frage müssen wir natürlich irgendwann mal beantworten. Die wurde dieser Mann beantworten. Die müssen auch wir für uns persönlich beantworten. Der Mann glaubt das, wird dann von Jesus geheilt oder langsam dieser Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist, ist das Thema des Johannes-Evangeliums an sich. Mit Johannes 20, Vers 31 lesen wir.
Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Das ganze Johannes-Evangelium ist geschrieben, damit man erkennt, damit alle, die es lesen, studieren, darüber nachdenken, erkennen, dass Jesus der Christus, das griechische Wort für Messias, der Sohn Gottes ist. Und dass man im Vertrauen auf die Botschaft des Evangeliums, was er erklärt, ewiges Leben hat, Leben im Sinne von echte Gemeinschaft, ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Das Problem, Jesus heilt an diesen Mann, er spricht aus, sei gesund oder ist gesund. Und er sagt ihm, er soll seine Liegematte aufnehmen und weggehen. Und er kann dann wieder gehen, ist gesund. Das Problem bei der Geschichte war, dass das am Sabbat stattfand. Und nach der Vorstellung der jüdischen Leiterschaft, die Juden, das sind im Johannes-Evangelium immer die religiösen Führer, die geistlichen Führer, die waren der Meinung, dass sie ihn deswegen töten mussten, weil das am Sabbat stattfindet. Warum? Was war der Grund? Lesen nach 2. Mose 20, Vers 8, Vers 8.
Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag, den Sabbat, ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.
Das waren Gottes Anweisungen für diesen Tag. Du sollst den Sabbattag heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und dann sollst du einen Tag ruhen. Später im 2. Mose wird erklärt, es geht bei dem Ruhen um Erholung. Auch die Lasttiere, die in der damaligen Kultur gebräuchlich waren, sollten ruhen, sollten sie erholen. Es geht Gott also um eine Ausgewogenheit, um eine Balance zwischen Tätigkeit, Arbeit und Ruhe, Erholung. Es geht nicht darum, dass man nun haarklein Detail definiert, was man an diesem Tag tun darf oder nicht. Es geht um Ruhe, um Erholung. Gott hat es vorgemacht, dass sie den 7. Tag ruhte. Nicht, weil er Erholung braucht, sondern weil er als ein guter Vater uns das vormacht, damit wir das verstehen. Gott war fertig mit seinem Schöpfungswerk, auch mit seinem Heilserlösungswerk. Es war alles fertig. Und deswegen ruhte er, arbeitete er an diesem 7. Tag nicht. Aber es geht an diesem 7. Tag für uns als Geschöpfe mehr als darum, uns zu erholen und zu ruhen. Es geht darum, dass wir uns als Geschöpfe bewusst werden, es gibt einen Schöpfer in uns. Und dieser Schöpfer, der kann Dinge, die wir nicht können. Und wir brauchen ihn. Wir sind von ihm geschaffen. Wir sind sein. Wir gehören ihm. Und darüber müssen wir als Menschen nachdenken. Und das können wir manchmal nicht während der Arbeit. Und deswegen brauchen wir diese Balance und brauchen auch einen Tag, in dem wir bewusst darüber nachdenken. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig. Die religiösen Führer hatten das so verstanden, dass man nicht arbeiten dürfte an dem Tag und dann ganz konkret definiert, was man tun darf und was nicht und heilen, wie Jesus den Kranken geheilt hat. Oder gar einen Gegenstand tragen, wie der ehemals Kranke sein, die Liegematte, war gegen die Definition, die sie gemacht hatten. Nicht gegen das, was Gott gemeint hatte, aber gegen das, wie die religiöse Führung das damals verstanden hatte. Und deswegen wollten sie Jesus töten, weil sie der Meinung waren, dieser Mensch, der sich nicht an Gottes Regeln hält. Aber wir sehen da, dass es Regeln waren, die die religiöse Führung aufgestellt hatte, nicht Gott. Jesus antwortet ihnen dann folgendes. Jesus aber antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Das ist eigentlich ein Versuch, den Juden dort, den der religiösen Führung, zu erklären, es geht am Sabbat nicht darum, dass man keine Arbeit tun darf. Denn Gott wirkt, handelt, im gewissen Sinne arbeitet nach wie vor. Darum geht es also nicht. Aber, verstehen die Juden das? Vers 18 lesen wir.
Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte.
Sie verstehen es also nicht, sondern sie sehen in dieser Erklärung, die es ihnen gibt, einen zweiten Grund, ihn zu töten, weil er nämlich sagt, Gott ist sein Vater. Bevor wir uns angucken, warum sie deswegen auch töten wollen, gucken wir uns auch mal an, weil wir gerade bei dem Vers sind. Es wird immer mehr heutzutage gesagt, Jesus ist gar nicht Gott. Und Jesus hätte auch nie gesagt, er ist Gott. Hier ist ein Vers, deswegen habe ich das unterstrichen, wo man das ganz klar sieht. Natürlich ist Jesus Gott. Und er war sich dessen auch bewusst, und das war auch sein Anspruch. Aber er ist nicht umgegangen und hat den Leuten gesagt, ich bin Gott, gehorcht mir, sondern er hat durch seine Taten gezeigt, dass er Gott ist, durch seine Taten und Worte, und wollte, dass die Hörer es selber erkennen und schließen. Also, er nannte sich selbst Gott, die dem zeigten lassen, war das vollkommen klar. Jesus nennt sich Gott. Jesus ist der Überzeugung, er ist Gott. Also, diese Fehllehren sind einfach aus Unkenntnis. Gucken wir uns an, 3. Mose 24, Vers 16, warum sie ihn töten wollen.
Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen. Sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer, wenn er den Namen lästert, so soll er sterben.
Die Anweisung Gottes, jemand, der Gott lästert, soll getötet werden. Und die Juden schließen jetzt, wenn Jesus Gott seinen Vater nennt, Jesus als Mensch, sagt er, Gott ist Mensch wie wir. Und damit lästert er Gott. Und muss nach 3. Mose 24 getötet werden. Aber andersrum wäre es richtig, Dadurch, dass Jesus ja Gott ist und durch seine Taten zeigt, dass er Gott ist, hätten die religiösen Führer erkennen müssen, dieser Mensch, Jesus Christus, ist Gott und ist der Messias. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie wollten ihn töten, weil sie sich entschieden hatten, keine Autorität anzuerkennen, weil sie von vornherein entschieden hatten, wir nehmen ihn nicht als den Messias an. Weiter sagt Jesus dann.
Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er dem Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet.
Jesus und der Vater sind eins. Jesus hat gerade ein Werk getan, einen Kranken geheilt, aber er wird doch größere Werke tun. Er wird auch, wie wir dann weiterlesen.
Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.
Das Recht über Leben und Tod, die Fähigkeit, vom Tod zum Leben erwecken, hat allein Gott. Und wenn Jesus Christus das dann, später werden wir das gesehen, zum Beispiel wenn ein Jüngling von Naim oder Lazarus, die von den Toten, leiblich Toten auferweckt, damit demonstriert er ganz klar, er ist Gott. Und wer den Vater ehrt, wer Gottes Wort, die Tora, das Alte Testament, ernst nimmt, wirklich anwendet und dem gehorcht, der erkennt, dass Jesus in dem, was er tut, Gott ist und dem Vater eins. Weiter lesen wir dann.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben.
Und das zu verstehen, muss man erkennen, hier geht es nicht um leiblichen Tod, leidliches Leben, es geht um geistigen Tod und geistiges Leben. Jesus hat die Macht durch das Evangelium, durch sein Opfer, die geistig Toten lebendig zu machen, die ewig von Gott getrennt wären, geistig tot, ewig mit Gott zu versöhnen, geistiges Leben. Es wird die Stunde kommt und ist schon da. Daran sieht man, es geht hier nicht um das jüngste Gericht, was noch kommt, sondern es geht um die Gegenwart. Es geht um die geistige Bedeutung, dass Tote, geistig Tote, die Stimme des Sohnes Gottes, das Evangelium, hören und so zum Glauben, zum Leben mit Gott kommen können. Weiter lesen wir dann.
Wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist.
Jetzt gibt es mit diesem Gericht, das Gott, der Vater, Jesus gegeben hat um das jüngste Gericht. Er wird ewig das ewige Gericht über die Menschheit halten, weil er der Sohn des Menschen ist, ein typischer Titel für den Messias, weil er Errettung aus Gnade die Menschen angeboten hat, weil der Messias ist, Mensch geworden ist.
Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts.
Jetzt geht es um das jüngste Gericht, das in Zukunft kommt. Und hier geht es darum, dass alle Toten, leiblich Toten, die Stimme Gottes hören werden. Hier geht es um Autorität. Jesus wird einmal Gericht halten und jeder Mensch wird sich für ihn beugen, ob er das jetzt schon macht oder nicht. Er hat die absolute Autorität. Menschen, alle leiblich Gestorbenen, werden wach werden und das Gericht wird dann stattfinden. Und wir lesen hier, die das Gute getan haben zum Auferstehung des Lebens, ewige Gemeinschaft, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts, des Todes, der Trennung von Gott. Und sagen viele Menschen, ich habe das Gute getan. Und ich werde dann, wenn es soweit ist, zur Auferstehung des Lebens kommen. Ich brauche Jesus gar nicht. Ich tue Recht und scheue niemand. Wenn man dann genauer nachfragt und sich das ein bisschen anguckt, sieht man, dass Gut und Böse definiert wird daran, wie andere Menschen sind. Ich bin besser als irgendjemand anders im Vergleich und deswegen definiere ich mich als gut und das, was ich tue. Das biblische Urteil ist aber nicht der Maßstab der Bibel, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Denn dann werden wir immer Menschen finden, wo wir im Vergleich gut aussehen. Das Urteil der Bibel ist, finden wir zum Beispiel in Römer 3.
Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten.
Ganz klar, kurz zu Urteil, keiner, der Gutes tut. Der Maßstab ist die Herrlichkeit Gottes. Gott hat den Menschen hier geschaffen, dass er seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und in Hebräer 1 lesen wir, dass Christus die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Der Maßstab ist also das Verhalten des Menschen Jesus Christus hier auf der Erde. Und wenn wir uns mit dem vergleichen, werden wir merken, keiner von uns ist gut und können dieses Urteil Gottes nachvollziehen. Weiter heißt es in Johannes 5.
Ich kann nichts von mir selbst auch tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht nach meinem Willen, sondern dem Willen des Vaters, der mich gesandt hat.
Jesus wird bei dem jüngsten Gericht vollkommen gerecht richten. Das, was er sagt und urteilt, ist gerecht. Er hat jedem durch das Evangelium Gerechtigkeit angewogen. Und er tut nicht nach Gutdünken und Willkür, was ihm gerade passt, und sagt, der gefällt mir, der kommt zu mir, ewige Gemeinschaft, der nicht, sondern er tut den Willen des Vaters, das, was seit Jahrtausenden offenbart ist und aufgeschrieben ist in der Bibel. Das ist Gott schon die ganze Zeit gesagt, was jeder Mensch nachlesen kann. Jesus Christus richtet nach Maßstäben, die jedem Menschen bekannt sind seit Jahrtausenden. In Römer 3 lesen wir dann noch ein bisschen mehr über dieses Gericht.
Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben.
Jesus richtet in vollkommener Gerechtigkeit. Wie ist es möglich, wo die Menschen noch gar nicht das Gute tun können? Er bietet jedem Menschen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, an, im Vertrauen auf ihn als den Messias. Und ja, wie das im Johannes-Evangelium erklärt wird, durch den Glauben an ihn. Damit sind wir am Ende dieses Textabschnittes und die Frage ist für uns, hast du ganz persönlich dieses Leben, diese ewige Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben an das Evangelium an Jesus als den Sohn Gottes, als den Messias schon empfangen? Wenn du das nicht hast, ist heute ein sehr guter Tag, genau dieses Leben zu empfangen. durch das Vertrauen auf die Botschaft, auf das Evangelium von Jesus Christus. Du kannst gerne mich oder jemand anders ansprechen, um das Leben heute noch zu empfangen. Wenn du das hast, aber dir sagt, Mensch, irgendwie ist mein Leben doch nicht wirklich anders, mein physisches Leben jetzt und hier, mein Alltag. Gott sagt, wer das Leben hat, wer den Geist bekommen hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und vielleicht fühlst du, mein Leben, mein Alltag ist nicht so, dass ich beschreiben würde, dass ich wirklich jemand bin, aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das Segen ausgeht von dem, was ich tue, was ich sage. Wenn du diesen Eindruck hast, kannst du dir die zweite Frage stellen, stellt Gott sie dir heute Morgen, nämlich, hast du den Herzensschluss gefasst, allein zur Ehre Gottes zu leben? Nach Apostelgeschichte 11, Vers 23 können wir als Menschen, wie wir geboren werden, von neuem geboren werden, den Geist empfangen, aber dort ermutigt Barnabas zu einem Herzensentschluss, bei dem Herrn zu bleiben. Wir als Menschen stehen auch als Wiedergeborene, auch wenn der Geist in uns ist, in der Gefahr, ja, die Prioritäten falsch zu setzen und mehr auf Menschen zu schauen, mehr auf die Umstände, nicht allein und kompromisslos zu Gottes Ehre zu nehmen, sondern eher darauf, was bringt es oder wie sehen mich andere. Lassen wir den Geist Gottes wirklich in uns regieren, die wir Kinder Gottes sind. Haben wir diesen Herzensschuss gefasst? Das sagt uns Apostelgeschichte 11, Vers 23. Ich möchte schließen mit der Aussage Jesu aus Johannes 10, wo er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das haben wir gesehen, mit Leben ist die ewige Gemeinschaft mit Gott gemeint. Aber bei diesem Leben geht es nicht nur um die Ewigkeit, um die Zukunft, sondern es geht darum, dass wir jetzt schon dieses Leben leben und dass wir Überfluss haben. Das ist ein Leben der Freude, der Fülle. Auch wenn die immer grinsen und springen müssen, aber ein Leben im Überfluss. Und dabei ist nicht materieller Überfluss gemeint, sondern geistiger Überfluss. Ein Leben, aus dem wirklich lebendiges Wasser sprudelt. Und dieses Leben bietet Jesus uns an.